Herzlich willkommen. In dieser Woche haben wir ein tolles Thema mitgebracht. Bevor ich aufs Thema eingehe, nochmal hallo an Siegfried Scharf. Schön, dass du wieder da bist.
Hallo, Holger.
Und wir wollen heute reden über Prozesse und Zuständigkeiten im Bewerbungsverfahren. Bevor wir da richtig einsteigen, vielleicht noch zwei, drei Worte zu dir, dass die, die heute neu einstarten, hier mal schauen, okay, wer ist denn eigentlich der Herr Scharf?
Ja, der Herr Scharf ist Personalberater seit 2002 hier in Leipzig mit einer eigenen Agentur und spezialisiert auf die Belange von kleinen mittelständischen Unternehmen, so von 10 bis 500 Mitarbeiter. Der größte hat 3.500 Mitarbeiter, ist trotzdem ein klassischer, typischer Mittelständler und denen helfen wir, brisante Stellen möglichst schnell und in einer guten Qualität zu besetzen und wir unterstützen sie auch bei strategischen Personalthemen wie Personalmarketing, Personalentwicklung und wir kümmern uns mittlerweile auch um die Prozesse der Bewerbungsverfahren im Unternehmen, um dort Verbesserungen hervorzurufen, weil diese Verbesserungen letztlich wieder auf unsere Arbeit durchschlagen, unseren Erfolg sichern, weil wir nichts davon haben, wenn wir aufwendig Bewerber finden, die wir dann irgendwo hinbringen und die sich dort nicht wohlfühlen oder das Gefühl haben, keiner redet mit mir. Deswegen sind wir selbst sehr daran interessiert, dass sich unsere Kunden da besser aufstellen und die Prozesse, wenn sie denn existieren, optimal gestalten oder überhaupt Prozesse aufsetzen im Bewerbungsverfahren.
Ich finde immer spannend bei Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten in dem Themenbereich, zuständig alle, verantwortlich keiner. Das ist manchmal eine Empfindung, die ich da habe. Es wollen alle irgendwie mitreden in diesem, gerade wenn man neue Bewerber ins Unternehmen bringt, hat man ganz viele, die viel machen wollen, sogar bis hin zu solchen Mentorenprogrammen, die da mit ablaufen, was ich übrigens sehr, sehr spannend finde. Und aber wenn es dann darum geht, wirklich Verantwortung, Termine einzuhalten, auch konzeptionelle Vorarbeit mal zu machen, was man ja auch braucht, gerade wenn man eine Einarbeitungsplanung macht, dann ist irgendwie keiner verantwortlich. Dann wird delegiert, wie man so schön sagt. Wie empfindest du das?
Das spiegelt schon einen Großteil der Erfahrung, die ich täglich mache, wieder. Ne? Und dass ich mich so für diese Themen interessiere, habe ich letztlich auch meinen Kunden zu verdanken, die da ganz viel falsch machen oder unterlassen, wofür ich aber auch ein paar Jahre gebraucht habe, das zu erkennen, ne? Weil ich natürlich irgendwann die Kandidaten, die ich aufwendig gesucht habe im Headhunting-Prozess, weiterverfolgt habe und einfach geguckt habe, welche Erfahrungen machen die im Unternehmen, wer kümmert sich um die, wer nimmt die in Empfang, was passiert da überhaupt und dann eine Erfahrung gemacht habe im Mittelstand, es braucht keine Personalabteilung. Das ist so ein Statement. Also die ganz, ganz wenige bis gar keine Mittelständler, mit denen wir arbeiten, haben eine eigene Personalabteilung. Okay, das ginge ja vielleicht noch, aber es kommt dann eben auch niemand mit einer klar benannten Zuständigkeit. Ne? Wer ist Ansprechpartner für Bewerber beispielsweise? Wer kümmert sich um Bewerbungsprozesse, um Bewerbungsverfahren, Terminierung von Gesprächen, Gestaltung des Raumes und so weiter? Ne? Da werden Bewerber dann manchmal wie Geschäftskunden behandelt oder auch nicht. Viele gucken immer nur weg. Also da haben wir sehr, sehr viele erstaunlich negative Erfahrungen gemacht, teilweise auch irritierende Erfahrungen. Wie kann man eines der wichtigsten Themen oder wahrscheinlich das wichtigste Thema jedes Unternehmens so sträflich vernachlässigen? Und daraufhin haben wir dann reagiert und das Gespräch mit unseren Kunden gesucht und teilweise waren die dann anfangs ebenfalls irritiert und haben gesagt, wieso empfehlen sie uns da zu verbessern, das ist doch nachteilig für ihr Geschäft. Also, nee, ich bin überzeugt davon, dass es eher gut ist für mein Geschäft, ja, weil das, was ich hier vorbereite, dann auch wirklich gut weiter bearbeitet wird oder behandelt wird. Und viele sind darauf eingestiegen und haben interne Kompetenzen geschaffen, Personal eingestellt dafür, also Stellen geschaffen oder eben überhaupt erstmal Prozesse definiert. Und das ist mir sehr wichtig. Ich bin selber ein sehr strukturiert arbeitender Mensch und ich arbeite auch gerne mit Kunden zusammen, wo ich etwas davon wiedererkenne.
Ohne Personalabteilung geht es auch, hast du gerade so gesagt. Ich sehe das bei manchen Kunden schon schwierig, weil ich einfach gerade diese Verantwortlichkeiten dann nicht erkenne. Und wird viel nebenbei gemacht. Und wir hatten ja auch gerade letzte Woche über das Thema gesprochen, wie ich mit dem Bewerber umgehe, dass ich da einen Prozess mache, dass ich den begleite. Und das geht aus meiner Sicht natürlich kommt der Input meistens von Beratern, weil die auch die fachliche Expertise haben, um überhaupt das ins Unternehmen hereinzubekommen und auch die Möglichkeit haben, die Unternehmen zu sensibilisieren. Aber ohne dass dann jemand im Unternehmen wirklich das auch umsetzt, wird es schwierig. Und auch diese Definition, na klar, ich spare bei Personalkosten. Ne? Also wenn ich jemanden habe fürs Personal, mache so nebenbei mit, habe ich eine Arbeitsstelle gespart, das entlastet meinen Lohnkostenfonds, sehe ich alles ein.
Ja.
Aber ich empfinde so, dass nicht nur der Einkauf wichtig ist, was ja viele Unternehmen haben, oder dem Vertrieb oder die Produktion, sondern das Personal aus meiner Sicht ein gleichwertiges Element für ein Unternehmen ist.
Das Wort Personalabteilung ist in vielen Mittelständlern vielleicht so negativ besetzt, dass wir es gar nicht verwenden, ne? Weil unter einer Personalabteilung stellen die sich so einen Tross vor, der administrativ Personal verwaltet. Und der Bedarf ist definitiv gesunken in den letzten Jahren. Also Personalarbeit ist heute eher operativ geprägt als administrativ geprägt. Und das ist ein Wissen, das wir versuchen, in die Unternehmen reinzubringen. Also, und wir sagen auch, ihr braucht dafür keine Personalabteilung, ihr braucht dafür aber eine Person, die zumindest teilweise hauptsächlich dafür zuständig ist. Also ein Beispiel, ein großer Dienstleister, über 3000 Mitarbeiter. Personal war da immer Thema der operativen Führungsebene. Also die operativen Führungskräfte mussten die Fluktuation selbst bearbeiten, mussten das Personal suchen, auswählen, einarbeiten, begleiten. Das lief immer nebenher, weil die gleichzeitig noch die Kunden betreut haben und natürlich die Stammbelegschaft, für die sie zuständig waren. Da liegen dann gerne mal ein Dutzend Bewerbungsmappen 2 Wochen lang auf dem Beifahrersitz des Dienstwagens. Das ist nicht nur ein Verstoß gegen das Datenschutzgesetz, sondern eben auch sträflich für das Bewerbungsverfahren. Die haben wir in den letzten Jahren dazu gebracht, jede Niederlassung in Deutschland mit einem Recruiter auszustatten. Also die haben eine Stelle pro Niederlassung geschaffen, die sich Recruiter nennt. Also eine Person, die die Bedarfe der einzelnen Führungspersonen sammelt, bündelt und dann gezielt dazu Recruiting-Maßnahmen einleitet und dann die Ergebnisse an die Führungskräfte weitergibt. Also die sind von diesem Recruiting jetzt ganz, ganz stark entlastet. Die hat keinerlei administrative Aufgaben, davon ist sie komplett freigestellt. Das kann man dann, denke ich, geht im Mittelstand auch durchaus in die kaufmännische Abteilung geben, in die Buchhaltung, also Datenmanagement beispielsweise. Genau. Damit will ich keinen Recruiter belasten, weil es hält ihn nur ab von dem, was er eigentlich machen soll. Aber einen Riesenschritt getan und gerade im gewerblichen Bereich hat sich für die Situation dadurch erheblich verbessert. Uns bleiben die Führungspositionen und die Vertriebspositionen, also unsere Auftragslage hat darunter nicht gelitten. Um das gewerbliche Personal konnten und wollten wir uns schon längst nicht mehr kümmern.
Und ich sollte ja da bestimmt auch Prozesse definieren, so heißt es auch unser Thema Prozesse und Zuständigkeiten. Welche Prozesse soll ich denn da einzeln abbilden? Wenn ich jetzt sage, als Beispiel, ich bin jetzt ein Unternehmen, sage, okay, den Ansatz, den der Herr Schaaf hier gebracht hat, den finde ich nachvollziehbar. Ich brauche eigentlich auch keine Personalabteilung mehr, weil ich habe 2 Programme, wo ich digitale Personalakten habe, wo ich eine Personalverwaltung habe. Den Rest macht die Buchhaltung mit dem Steuerbüro zusammen. Das ist wunderbar. Ich will das ändern, aber sicherlich benötige ich dann trotzdem Prozesse, die ich definiere. Welche einzelnen Prozesse sollte das Unternehmen, wenn es diesen Weg geht, einfach abdecken?
Wenn wir jetzt mal bei diesem Beispiel bleiben, da gibt es ab sofort eine Person, die sich darum kümmern soll. Geht es aus unserer Sicht immer mit einer Auftragsklärung los. Also klar, die operativen Führungskräfte haben ihren Bedarf. Der wird auch sehr häufig sehr ähnlich und vergleichbar sein. Trotzdem wird er immer auch in gewisser Weise speziell sein. Das heißt, diese Person muss ganz genau klären, was ist der Bedarf konkret. Ja, also ich habe zwar gehört, das soll jetzt ein Koch sein, aber das geht hier um einen Koch in Berlin. Muss der vielleicht was anderes können als ein Koch in Dresden? Mit Sicherheit gibt es da Unterschiede. Also diesen Auftrag genau zu klären. Der Recruiter holt sich einen Auftrag ab von der Führungskraft. Als nächstes entwickelt er allein oder mit der Führungskraft gemeinsam eine Strategie. Wenn das ein neuer Auftrag ist, wie sieht die Zielgruppe aus? Also es wird eine Persona, wie im Marketing bezeichnet, kreiert. Wie sieht die Person aus, nach der ich hier suche? Wo finde ich die? Wo bewegt sich die? Finde ich die bei Facebook? Finde ich die bei Xing? Finde ich die bei LinkedIn? Oder finde ich die in der Arbeitsagentur beispielsweise? Wie spreche ich die an? Welche, also dann kommt es in den Part, in den Prozessschritt. Informationsaufarbeitung. Also welche Informationen stelle ich zusammen, um sie dann später auch zur Verfügung zu stellen? Wie transparent kommuniziere ich auch die Aufgabe, auch die Rahmenbedingungen und so weiter? Auch ein ganz wichtiger Punkt in Richtung Candidate Experience, Kandidatenerfahrung. Ein Großteil, über 80% der Kandidaten wünschen sich in Stellenausschreibungen Angaben zu den Rahmenbedingungen, Urlaub, Gehalt und, und. Aber nur nicht mal 20% der Unternehmen sagen dazu auch was. Ja, das heißt, ich erarbeite mir Vorteile, wenn ich das ernst nehme und es kommuniziere. Also das ist dann in diesem Informationsschritt mit drin. Dann kommt als nächster Prozessschritt die Suche in verschiedenen Suchkanälen, die Ausschreibung. Dann kommen irgendwann Suchergebnisse, die natürlich geprüft werden müssen, ne, mit den Anforderungen abgeglichen werden müssen. Dann geht es in die Kontaktaufnahme mit den Bewerbern, in das Koordinieren von Gesprächen mit den Führungskräften, was ein enormer koordinatorischer Aufwand ist jedes Mal, weil dann mehrere Leute zusammenzubringen sind. Sicherstellen, dass es eine Dokumentation, ein Protokoll gibt, sicherstellen, dass es am Ende ein Feedback gibt an alle Beteiligten und so weiter. Also eine sehr, sehr lange Prozesskette, die der Prozesskette, mit der wir als Personalberater arbeiten, sehr, sehr ähnlich sieht. Also da haben wir auch überhaupt kein Problem, das 1:1 rüberzugeben an unsere Kundenunternehmen und ihnen zu sagen, warum soll euer Recruiter nicht genauso arbeiten wie wir? Wir sind damit erfolgreich und ich verspreche euch, der kann damit genauso gut erfolgreich sein. Und letztlich bildet es ja die ganzen Bedürfnisse aller beteiligten Akteure ab. Und natürlich dauert es eine Weile, es braucht auch eine Weile Einarbeitung, aber für alles das stehen wir auch zur Verfügung. Also wir bieten unseren Kunden an, diese Recruiter beispielsweise fit zu machen.
Mit auszubilden.
Genau, mit auszubilden. Also die werden von uns geschult, intensiv geschult und dann auch über einen längeren Zeitraum, wenn das gewünscht ist, begleitet. Also wir sagen, was wir für notwendig erachten und dann ist es natürlich am Kunden zu sagen, okay, das nehme ich komplett das Programm oder da kürze ich gerne ein bisschen.
Aber es ist ja dann auch schon so eine Art Dogmenwechsel, ne? Also in dem, was bisher war, in dem, wie es zukünftig aussehen wird. Ja. Ne? Also ich habe bei Personalabteilung, wie gesagt, auch noch das Bild vor Augen, dass da ein Mann oder eine Frau sitzt am Computer den ganzen Tag, arbeitet mit einer schönen grünen Pflanze neben dem Bildschirm und einer Tasse Fruchttee. Das ist ja dann eigentlich in der Perspektive vielleicht jetzt nur noch in Großunternehmen.
Genau,
aber
ich kenne nach wie vor Personalabteilungen, die durchaus diesem Bild entsprechen. Die haben ein gewisses Budget. Mit diesem Budget können sie ansprechende, teure, flächendeckende Ausschreibungen realisieren beispielsweise und warten dann auf das, was da kommt. Und wenn das Unternehmen einen Namen hat, wenn es groß ist, wenn es interessant aufgestellt ist, dann kommt da auch ganz viel, weil es einfach eine gewisse Attraktivität gibt. Es gibt aber auch Unternehmen, die warten dann auf ihre Bewerbung und es kommen keine. Ne? Und die rufen dann irgendwann frustriert bei uns an oder wir wissen, dass die Frust aufbauen und rufen dann an, bevor die anrufen, weil dann natürlich ein gewisser Schmerz da ist, der wieder eine Reaktion auslöst. Aber es gibt diese Personalabteilung auf jeden Fall noch, die es sich leisten können, abzuwarten, was da kommt. Aber das, denke ich, wird auch eher vom Aussterben bedroht sein. Personalarbeit ist auch in größeren Unternehmen heute sehr, sehr stark operativ geprägt. Also die ganzen Konzerne haben Recruiting-Abteilungen, wo also Dutzende Leute im Active Sourcing unterwegs sind und das Internet rauf und runter absuchen nach passenden Bewerbern. Also die warten nicht mehr, dass jemand kommt. Die gehen aktiv los. Und davon werden die kleineren mittelständischen Unternehmen zu lernen haben in den nächsten Jahren. Also zum einen müssen sie sich ähnlich attraktiv machen. Das geht natürlich nur bedingt, aber natürlich können die sich attraktiv darstellen. Und sie müssen aktiv werden, um Bewerber für sich zu gewinnen. Nicht warten, was da kommt.
Also stellt sich auch immer die Frage nach Aufwand und Nutzen.
Wenn ich es jetzt geht um den Untergang oder den Erhalt des Unternehmens, also Aufwand und Nutzen.
Ja, das ist ja für das Unternehmen, die hat halt ein anderes Bild. Ne? Also wenn du als Personalberater reingehst und sagst, wir müssen hier was tun, wir müssen oder du musst dich verändern, ist ja immer erstmal eine Gegenreaktion. Ne? Das ist so wie drücken und schieben. Das geht ja nicht so leicht über. Gibst du den Unternehmen dann auch Zahlen an die Hand? Also gerade wenn ich jetzt dran denke, du führst in so einem Unternehmen, wie du es jetzt eben geschildert hast, die Recruiter ein und das Unternehmen will ja dann sicherlich auch sehen, okay, was hat sich verändert, auch wirklich an harten Zahlen. Ja. Na, wir lieben ja Zahlen und Statistiken und wie hat schon Churchill gesagt, glaube keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Von daher, wie machst du das?
Also es geht los mit Zahlen. Ich operiere zum Beispiel gerne mit Zahlen, die unsere Kosten abbilden. Also was haben wir euch im letzten Jahr gekostet? Und für einen Bruchteil davon oder für einen Teil davon könntest du eine Recruiting-Stelle schaffen und von uns einarbeiten lassen beispielsweise. Und dann brauchst du uns deutlich seltener vielleicht. Sagen viele, nein, mir gefällt die Zusammenarbeit mit Ihnen, hat immer super geklappt und ich glaube, da müssen wir nichts ändern. Wenn die sich dann darauf eingelassen haben, dann, klar, werden Kennzahlen erhoben. Also man kann im Recruiting, im Personalmanagement eine Fülle an Kennzahlen definieren. Was weiß ich, Fluktuation, Krankenstand. Ne? Mögen jetzt vielleicht viele nicht sofort damit zusammenbringen, aber irgendwann ändern sich diese Zahlen auch. Aber so im Recruiting, Time to Hire. Also wie viel Zeit vergeht von Veröffentlichung des Bedarfs bis hin zur Einstellung eines Bewerbers. Und da gibt es durchschnittliche Zahlen für Deutschland, für verschiedene Branchen, für verschiedene Hierarchieebenen und so weiter. Also ich glaube, im Handwerk dauert es durchschnittlich 120 Tage von Veröffentlichung des Bedarfs bis Besetzen der Stelle.
Geht ja fast noch.
Wenn ich so eine Kennzahl habe, ne, dann kann ich ja gucken, bin ich in der Lage zu sagen, wie lange es bei uns dauert? Die meisten können das nicht, das wird nicht dokumentiert. Aber ab sofort dokumentieren wir das. Ja? Und dann ermitteln wir im ersten Jahr oder im zweiten Jahr eben dafür Kennzahlen. Also oder wie viele Bewerber sind aus diesem Kanal gekommen, also wie viele Bewerbungen sind über StepStone gekommen, wie viele sind über LinkedIn gekommen oder Xing oder sonst was. Das wird alles ausgewertet. Und dann kann man eben gezielt an bestimmten Stellen anfangen zu arbeiten. Und wenn ich, wenn die Geschäftsführung sagt, was, es dauert 120 Tage von Ausschreibung bis Besetzung, ich will das Ganze auf 80 Tage drücken, dann habe ich ja die Möglichkeit zu überlegen, okay, was muss ich dazu tun? Muss ich anders ausschreiben? Muss ich diese ganzen Schritte, die vor der Vertragsunterzeichnung liegen, wie kann ich die optimieren? Wie kann ich die abkürzen? Wie kann ich Bewerber schneller dazu bringen, sich für uns zu entscheiden? Wie kann ich die dazu bringen, ihre lange Kündigungsfrist vielleicht abzukürzen und vielleicht auf eine Abfindung zu verzichten oder sonst irgendwas? Also wenn ich diese Zahlen erst einmal erhoben habe, dann habe ich erst die Möglichkeit, an der Verbesserung dieser Zahlen zu arbeiten. Sonst agiere ich im Nebel. Ne?
Und ja, dann ist es auf den Kunden, der Effekt dann spürbar ist.
Genau, der wird niemals den Mehrwert erkennen. Genau. Deswegen müssen wir am Anfang hergehen und mit ihm versuchen zu ergründen, wie sieht es bei dir aus, wie lange dauert es, was kostet dich die Besetzung einer Stelle und. Alles Zahlen und Werte, die in den mittelständischen Unternehmen nur ansatzweise bis gar nicht existieren. Aber man nähert sich, ja, oder die haben zumindest eine Ahnung davon oder haben eine Wunschvorstellung davon, was es kosten darf. Also da bin ich immer wieder neu erstaunt, aber es macht sehr, sehr viel Spaß mit Unternehmen, die sich dann dafür entschieden haben und den Beteiligten zusammenzuarbeiten, zu ergründen, wie läuft das bei uns eigentlich und was wollen wir, dass es künftig ist. Und was müssen und können wir dazu tun? Das ist ein sehr spannender.
Aber das ist ja ungeheuer viel Beratungsansatz. Mhm. Ne? Also, weil ich kann mir vorstellen, wenn du sagtest eben im Handwerk 120 Tage, das ist jetzt eine Zahl. Ne? Mhm. Das ist für den Unternehmen ja irgendwie schwer auch greifbar. Ne? Was bedeutet das eigentlich für mich? Ist ja dann auch wieder ein Punkt Richtung
Personalplanung. Also ich denke, dass die meisten bei so einer Zahl erstmal zusammenzucken und da auch einen gewissen Schmerz verspüren, weil aktiv werde ich ja erst, wenn das Problem schon besteht oder ich habe schon zu lange gezögert, um aktiv zu werden. Und dann muss ich jetzt zur Kenntnis nehmen, es dauert nochmal 3 oder 4 Monate vielleicht im schlimmsten Fall oder noch länger. Ja, in bestimmten Qualifikationen dauert es sehr viel länger, weil die Leute ein halbes Jahr Kündigungsfrist haben. Ja. Ne? Und was weiß ich, im Ingenieurbereich, wenn wir Projektleiter akquirieren, dann ist eine ganz häufige Rückmeldung von Projektleitern, ich habe da noch ein Projekt, das geht bis Ende 2018, das verlasse ich jetzt nicht, das mache ich zu Ende. Und sowas muss man alles in die Planung mit einbeziehen, also Unternehmen dazu zu bringen, sehr, sehr frühzeitig den Bedarf zu definieren und zu analysieren und dann auch transparent zu machen, weil die Prozesse dauern eben. Wir können nicht alle Prozesse zusammenschrumpfen auf ein Fünftel oder ein Zehntel dessen, was sonst üblich ist. Wir sind gezwungen auszuhalten, dass es eben dauert und von daher ist ganz wichtig, möglichst früh anzufangen und das geht nur gut, wenn intern auch eine Zuständigkeit besteht, ne? Wenn klar ist, wer muss sich darum kümmern, sobald ein Bedarf sichtbar wird, wer wird aktiv oder wer muss informiert werden, wer wird eingeschaltet. Solange das nicht klar ist, wird immer wieder der gleiche Fehler gemacht.
Also das bedarf ja im Unternehmen wirklich andere Strukturen, eine andere Wahrnehmung, weil ich denke mal, mit diesen Themen der normale Unternehmer sich ja gar nicht beschäftigt, in dieser Tiefe, in dieser fachlichen Tiefe.
Da würde ich schon eine Bresche für die Unternehmer schlagen, die beschäftigen sich damit schon, die sehen das als Problem, aber die sehen keine Lösung.
Die sehen
das
Problem, ja.
Genau, die sehen jetzt keine Chance, das zu lösen. Und das heißt, es wird gemacht wie immer. Die Leute leisten Überstunden, Leistungsverdichtung, ja. Solange der Krug geht so lange zum Wasser, bis er bricht. Ne? Irgendwann bricht jemand zusammen oder er verlässt das Unternehmen in der Hoffnung, dass es anderswo besser ist. Im Mittelstand würde er da kaum eine Chance haben, sehr viel Besseres zu erleben. Das dauert eben noch. Aber man sieht das Problem, aber man weiß nicht, wie mit diesem Problem umgehen in einer Art und Weise, dass dauerhaft eine Lösung, eine Verbesserung entsteht und eben gewünschtermaßen auch schnell.
Wie siehst du das Thema in der Zukunft? So in 5 Jahren, denkst du, dass dieses Thema stärker wird? Also aus meinem Empfinden ja, ganz klar, weil einfach der Druck größer wird. Und was ich auch merke, ist, wachsen Generationen nach, die anders mit dem Thema umgehen. Also wir hatten ja schon in den vergangenen Wochen viel auch gesprochen von Personen, die jetzt schon 15, 20 Jahre in Verantwortung sind, die jetzt langsam abgelöst werden durch Personen, die schon mit anderen auch Managements dealen und Notwendigkeiten aufwachsen. Wie schätzt du in 5 Jahren, wie wird das Thema sein, wenn die Unternehmen noch stärker darauf drängen, da auch externe Beratung reinzuziehen, um diese Probleme zu lösen?
Sicherlich das auch. Ich habe in den 15 Jahren, die ich jetzt Personalberatung realisiere, habe ich miterlebt, dass Personalabteilungen verschwunden sind. Die sind also aufgelöst, wegrationalisiert worden. Und ich erlebe gerade einen umgekehrten Trend. Man holt also wieder Personalkompetenz ins Unternehmen zurück oder baut sie mühsam auf, weil man erkannt hat, die externe Beratung löst nicht jedes Problem, ist auch die teurere Variante. Und ist ja auch nicht nur für mich tätig. Also ich habe vielleicht lieber eine Lösung, die jetzt ausschließlich exklusiv für mich tätig ist. Das geht dann fast nur intern. Also da entsteht gerade wieder eine neue Kompetenz. Also man holt wieder Kompetenz ins Unternehmen rein und das wird zunehmen. Und man wird auch stärker wegkommen von irgendwelchen betriebswirtschaftlichen Kalkulationen, wie dass eine Personalabteilung erst ab 500 Leute aufwärts Sinn macht. Das hängt ganz stark davon ab, welches Personal brauche ich, um mit meinem Unternehmen erfolgreich zu sein. Und ich kenne auch Unternehmen, die haben nur 15 bis 20 Leute und trotzdem eine Person, die für das ganze Personalthema zuständig ist, weil die paar Leute, die da arbeiten, so stark nachgefragt, so selten am Markt sind und so sensibel behandelt werden müssen auch, dass sich diese Stelle rechtfertigt. Und das wird stark zunehmen. Der externe Teil, denke ich, wird auch zunehmen. Da bin ich mir sehr sicher, dass da, es geht ja schon los, aber da werden in den nächsten Jahren noch deutlich mehr Startups entstehen, also junge Leute, die vielleicht negative wie auch positive Erfahrungen mit diesem ganzen Thema selber gemacht haben. Sie sagen, ey, das geht auch besser, das geht auch einfacher. Da entsteht einiges an Software, an Startup-Welt, an Tools, die man dann dafür auch einsetzen kann. Wobei ich sicher bin, dass es den Menschen nicht ersetzt. Also Bewerber wollen mit Menschen konfrontiert werden, wertgeschätzt werden und betreut werden und nicht von einer App. Aber die kann einiges erleichtern, die Kommunikation zumindest.
Das stimmt. Manche Fragen auch vorher abfangen. Hast du noch eine Literaturempfehlung für alle, die jetzt sich mit dem Thema etwas tiefer beschäftigen wollen im Nachgang, die einfach nochmal nachlesen wollen?
Ist nicht mein Lieblingsbuch, so ein ganz trockenes Ding. Kennzahlenhandbuch für das Personalwesen hat mir aber sehr geholfen in der Kommunikation mit Kunden. Also Personal überhaupt mit Kennzahlen zusammenzubringen und eben nicht nur zu wissen, okay, die Besetzung einer Stelle kostet mich so und so viel, 10.000 Euro, sondern sehr viel mehr Kennzahlen zur Verfügung zu haben, weil je mehr Kennzahlen ich habe, die ich auch verstehe, die transparent sind, desto mehr Möglichkeiten sind mir auch gegeben, Verbesserungen vorzunehmen und sofort den Erfolg zu messen oder eben zeitnah den Erfolg zu messen und dann den nächsten Schritt zu gehen. Und ja, von daher kann ich dieses Buch dafür empfehlen.
Wunderbar, auch trockene Themen sollten gelesen werden. Ja, ich bedanke mich bei dir für diese wunderschöne 20 Minuten ungefähr. Hat mich ja auch wieder bestärkt.
So, in den, ging so schnell vorbei.
Kurzweilig. Ja. Hat mich auch wieder bestärkt in dem, wo der Trend hingeht. Ich denke auch, dass da eine große Veränderung stattfinden wird und sehr, sehr inspirierend. Und ja, vielen Dank an dich und an allen, der draußen, die uns zuschauen, die uns zuhören. Eine schöne Woche, ganz tolle Zeit und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.